So, beim letzten Mal ist eine Ära zu Ende gegangen, nämlich die Regentschaft Salomos. Der letzte der drei Könige, die über ganz Israel regiert haben. Das ist auch noch interessant, jeder dieser drei Könige hat 40 Jahre regiert. 40 Jahre, 40 Jahre, ja, und 40 Jahre, ja, um es mal grob zu beschreiben. Also auch wenn hier bei der Chronik jetzt gar nicht groß vorkommt, wie viel Salomo jetzt an nicht so guten Taten getan hat, ist halt aus dem ersten Königebuch doch bekannt. Und jetzt beginnt die Ära, in der Israel zerteilt wird. Warum? Das wissen wir aus dem ersten Königebuch. Der König Salomo hatte eben lauter fremde Frauen. Und die haben ihn, als er älter wurde, übrigens, er ist wahrscheinlich so mit 68 gestorben. Also, alt ist immer relativ. Aber als er alt wurde, haben die Frauen sein Herz verführt, dass er anderen Göttern gedient hat. Auch nochmal als Warnung, man ist nie zu alt dafür, dass man Blödsinn macht. David war wahrscheinlich 50 bei seinem Ehebruch mit Bathsheba. Keine Ahnung, wie alt Salomo war, als er sich hat verführen lassen. Vielleicht war er auch gerade 50. Man weiß es nicht. Jedenfalls der Prophet Achia sagte dann zu Jerobeam, du bekommst 10 Stämme von Israel und Salomo bzw. das Haus David behält 2 Stämme. Und das wird sich jetzt hier auch gerade wieder erfüllen. Also Rehabeam ist jetzt der Sohn Salomos. Rehabeam zog nach Sichem. Denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Man kommt bewusst nicht nach Jerusalem, obwohl Jerusalem ja schon eigentlich eben seit... Ja, Moment, jetzt muss ich selber rechnen. Seit 77 Jahren müsste es jetzt ungefähr sein, Hauptstadt ist. Hat sich also eigentlich schon etabliert. Aber Sichem ist nochmal ein wichtigerer Ort. Das war der erste Ort, an dem Abraham sich niedergelassen hat. Es war der erste Ort, an dem Jakob sich niedergelassen hat, nachdem er wieder über den Jordan gekommen ist. Auch wenn da nicht alles gut passiert ist. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 34. Es war der Ort, an dem die Israeliten unter Josua den Bund erneuert haben. Sichem, auf Hebräisch Shechem, heißt Schulter. Warum? Weil diese Stadt gewissermaßen an den Schultern zweier Berge liegt. Das sind der Garizim und der Ebal. Keine Ahnung, ob ich euch so rum richtig zeige oder andersrum, oder ob es aus meiner Sicht richtig rum ist, auf alle Fälle. Der Garizim ist etwas kleiner, ist ziemlich grün. Der Garizim war der Berg, auf dem die Israeliten die Segensworte Gottes aussprechen sollten. Wenn das Volk Gottes Wort hält. Der Ebal ist ein sehr großer Berg und ziemlich kahl. Da wächst nichts, zumindest obendrauf. Am Rand dann wieder schon mehr, aber obendrauf nichts. Das war der Berg, auf dem die andere Hälfte der Stämme stehen sollte, beziehungsweise der Stammesfürsten, und die Flüche vorlesen. Es sind wesentlich mehr Flüche. Und, aber das Praktische am hinteren Hang des Ebal sollten die gleichzeitig noch einen Altar bauen, um zu sagen, auch wenn wir die Flüche sehr wahrscheinlich auf uns laden werden, wir haben die Zusage, dass wir den Altar dort haben, an dem wir Vergebung kriegen können. Sichem war zwischendurch auch Königsstadt. Genau, also jetzt nicht von David, auch nicht von Saul, aber Abimelech war ein kurzer König und später haben sich andere Könige auch noch da niedergelassen. Jetzt später dann nämlich. So, dass es Schulter heißt, wird jetzt nochmal wichtig. Also übrigens sicher im Stammesgebiet von Ephraim, dem Stamm, der von den Nordstämmen der wichtigste ist. So, das habe ich hoffentlich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Und als Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, kam er aus Ägypten zurück. Also Jeroboam, den ich vorhin erwähnt habe, der hatte gesagt bekommen, du wirst König. Hat Saul mitbekommen, Salomo mitbekommen, also ist Jeroboam geflohen nach Ägypten. Er hatte auch ägyptische Verwandtschaft. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jeroboam kam mit ganz Israel und sie redeten mit Rehabeam und sprachen: Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. So erleichtere du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Das mit dem Joch ist jetzt zum einen eine Anspielung auf die Stadt, in der wir sind. Sicher, Schulter. Wo liegt das Joch? Auf den Schultern. Und dann zum anderen ist das Joch tatsächlich etwas, man soll lernen, man soll dienen. Beides mit damit zu tun. Das eine eben, man dient jemandem, das andere ist, man lernt von jemandem. Und sie sagen jetzt, wir haben ein so schweres Joch gehabt unter deinem Vater. Bitte nimm es uns weg. Oder zumindest mach es leichter. Er sprach zu ihnen: Kommt nach 3 Tagen wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war. Und sprach: Was ratet ihr, dass ich diesem Volk Antwort gebe? Sie sprachen zu ihm: Wirst du zu diesem Volk freundlich sein und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein alle Zeit. Klingt eigentlich ziemlich vernünftig. Er ließ aber außer Acht den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen, und sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir sagt, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat? Die Jüngeren aber, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: So sollst du sagen zu dem Volk, das zu dir gesprochen hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, mach du unser Joch leichter. So sollst du ihnen sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch gelegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. So, also eben das eine, gib dem Volk, was sie wollen, das andere, nee, du sagst jetzt mal hier, was Sache ist. Und ich versuche jetzt auf 2 Weisen daran zu gehen. Nämlich, das eine ist tatsächlich, man sollte eigentlich lieber auf die Alten hören, die haben eher Weisheit im Leben. Die Jungen preschen gern nach vorne und wollen ganz radikal sein. Und manchmal ist die Radikalität ja auch gut, weil dann kriegen die in der Jugend plötzlich mit, Moment mal, so steht denn das in der Bibel, ja so wollen wir es dann auch machen. Dann ist es wichtig, dass die Alten dann tatsächlich sagen, ja, nee, stimmt, das ist tatsächlich Gottes Wort, so wollen wir es auch bei uns halten. Das ist gut, wenn die Jugend radikal ist. Auf der anderen Seite schmeißt die Jugend oder der jugendliche Leichtsinn kann nämlich bei den Älteren genauso stattfinden, jugendlicher Leichtsinn schmeißt gerne das Althergebrachte raus. Also etwas, das sich eigentlich bewährt hat, aber um des Neuens willen schmeißen wir einfach mal all das Alte raus. Na toll. Und so gibt es viele Sachen, auch zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, also jetzt nicht in dieser Gemeinde, sondern in der Gemeinde allgemein, gibt es Sachen, die wir früher als Christenheit ganz selbstverständlich hatten, die wir aber rausgeschmissen haben. Bei irgendwelchen Reformen. Oder was auch immer. Ein Beispiel dafür ist die Beichte. Die Beichte ist bei der katholischen Kirche ja immer noch sehr angesehen. Und je nachdem, zumindest in manchen lutherischen Kreisen, ist es auch noch sehr stark. Jetzt nicht ganz so krass. Also bei der katholischen Kirche ist, ich darf nicht zur Eucharistie, also zum Abendmahl gehen, wenn ich nicht vorher gebeichtet habe und der Priester mir die Sündenvergebung zugesprochen hat. Bei den Lutheranern ist es wenigstens noch so, okay, ja, mach es gerne, weil es erleichtert dich. bei den reformierten Kreisen ist es ziemlich schnell, nee, das ist mir zu katholisch, das lassen wir. Vor allem kommt dann gerne noch ein, ja, nee, 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 nur Jesus kann Sünden vergeben. Ja, Moment mal, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wem ihr die Sünden behaltet, den sind sie behalten, wem ihr sie erlasst, den sind sie erlassen. Und Jakobus sagt auch, bekennt einander eure Sünden, so werdet ihr gesund. Also da ist tatsächlich körperliche Heilung mit verbunden mitunter. Weil manchmal ist unbekannte Sünde ist tatsächlich ein Hindernis daran, dass wir gesund werden können. Aber eben, wenn man sagt, nö, das ist, also wenn es dann auf der einen Seite zu sehr auf die Spitze getrieben wurde, dass man halt gar nichts darf, sozusagen, wenn man nicht die Beichte hat, wird auf der anderen Seite gesagt, nö, 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 brauchen wir gar nicht mehr. Und dann lebt sich so wunderbar, man sammelt Schuld auf sich und Schuld auf sich. Also von daher ist es eigentlich ziemlich bescheuert, was Rehabeam hier gemacht hat. Ist mit von Gott gewirkt, weil er ja gesagt hat, ich gebe euch, also ich gebe mal, ich nehme Rehabeam 10 Stämme und gebe Jerobeam. Und damit das stattfinden konnte, hat er das gemacht. So, und jetzt aber gehe ich noch auf was anderes. Manchmal sind harte Worte gut. Manchmal ist es nämlich genau das Falsche, wenn man dem Volk nach dem Mund redet. Und das kann sich jetzt auf zweierlei Weisen zeigen, dass man es macht. Das eine ist eben, wie das die Politiker gern tun, ne? Die Wahlversprechen und man verspricht das Blaue vom Himmel. Und wenn dann die Wahl rum ist, erinnern sie sich an gar nichts mehr. Ich meine, es war Adenauer, der gesagt hat, was geht mich mein Geschwätz von vorgestern an? Aber das passt genauso gut auf jeden anderen Politiker. Und dann braucht es manchmal Leute, die eine unbequeme Wahrheit sagen, die dann auch gewillt sind zu sagen, dann gehen halt Leute. Und das finden wir jetzt bei Rehabeam. Und er ist ein Bild. Rehabeam als Nachkomme Davids ist ein Davidsohn. Jetzt gucken wir auf den ultimativen Davidsohn. Nachdem Jesus sein größtes und populärstes Wunder gemacht hat, das in jedem Evangelium drin ist, Speisung der 5000. Lässt er ja die Jünger rüberfahren über den See, er läuft hinterher, übers Wasser. Ja, ist der kürzeste Weg. Und am nächsten Tag sind sie alle in Kapernaum und die Leute konfrontieren ihn. Mitunter in der Synagoge, mitunter draußen, vielleicht auch beides zusammen. Und was Jesus den Leuten da um die Ohren haut, das ist echt nicht mehr feierlich. Also, da räumt er so richtig auf mit lauter religiösen Inhalten, die haben. Und zum Teil Sachen, die sie auch eigentlich aus der Schrift raus haben. Das Krasseste ist, dass er ihnen sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr keinen Teil an mir. Also zum einen sagt er quasi Kannibalismus und zum anderen Blut trinken, das ist beides sowas von verboten. Aber er sagt's dort. Und es geht eine Riesenmenge der Leute weg. Das ist ganz interessant, es ist Johannes 6, Vers 66. Also 666. Also, die Verszahlen sind ja nicht inspiriert, aber es ist schon irgendwie interessant, dass es da mal 666 ist, genau der Vers. Und Jesus fragt dann sogar noch die paar Jünger, die da sind, wollt ihr auch gehen? Also, Jesus läuft den anderen nicht hinterher. Der sagt nicht, oh, das ist nicht so gemeint gewesen, ach komm, lass uns darüber mal reden. Nee, nee, Jesus sagt, so habe ich es gesagt, so habe ich es gemeint. Und dann lässt er sogar noch den Jüngern, die noch da sind, die Wahl und fragt, wollt ihr nicht auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, du bist der Christus, also du bist der Messias. Das ist so richtig krass dort. Also wirklich, Jesus sagt nicht, nee, bloß den Leuten hinterher. Und das macht er an ein paar Stellen. Beim reichen Jüngling, dem haut er auch total vor den Latz. der hat zwar eigentlich alles gut gemacht, all die Gebote, die Jesus aufgezählt hat, hat er gehalten. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, also dass du nichts davon mehr hast. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der reiche Jüngling geht weg und ist todtraurig und Jesus läuft ihm auch nicht nach. Oder dann nochmal in Jerusalem, als Jesus dann kurz vor seiner Kreuzigung ist, da fährt er allen religiösen Gruppen in der Stadt vor den Latz. Also alle religiösen und politischen Gruppierungen, jede kriegt ihr Fett weg und ganz besonders die Frommen. Also mir hat mal ein Bekannter, der ist in der Hahnschen Gemeinschaft aufgewachsen, hat ihm gesagt, eigentlich kann man wunderbar den schwäbischen Pietismus mit den Pharisäern vergleichen. Die sind alle in einem handfesten Beruf, das mussten sie sein, fromm und total gesetzlich. Und den fährt Jesus auch so richtig vor den Latz. Und auch da jeweils ist er nicht darauf aus, dass die Leute, also dass er ihnen schön nach dem redet, das schreibt Paulus im 2. Timotheus, wie es in den späteren Jahren mal kommen soll, dass die Leute Lehrer suchen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Also sag uns das, was wir hören wollen. Das ist nicht. Also an dem Punkt ist Rehabeam ein Bild für Jesus, wie Jesus in dieser Welt gewirkt hat. Nämlich, dass er eigentlich jedem vor den Karren fährt. Und wenn uns das Wort Gottes nicht an irgendeinem Punkt mal irgendwie stört, dann lesen wir falsch. Also es wird uns erst dann nichts mehr beim Wort Gottes stören, wenn wir tatsächlich gestorben sind. Weil solange wir in dieser Welt sind, müssen wir uns immer noch täglich sterben. Wenn ich mir dann meinem eigenen persönlichen Ich gestorben bin, stört es mich auch nicht mehr. Weil dann sage ich, nee, das ist Gottes Wort, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das aussehen soll. Wenn sich entweder meine Gefühle oder mein Verstand oder was sonst noch alles sich dagegen stemmt, ich ergebe mich. Aber erst wenn ich wirklich gestorben bin, wird mich das Wort Gottes nicht mehr stören. Und dann fährt er aber nochmal in einer anderen Weise vor den Latz, nämlich, dass er jetzt eigentlich den Rat der Älteren befolgt. Also, was haben die Älteren gesagt? Ja, nimm das Joch weg. Mach ein leichtes Joch draus. Und selbst das stört uns. Jesus hat in Matthäus 10 seine Jünger ausgesandt, dass sie Kranke heilen, dass sie das Evangelium predigen, dass sie Tote auferwecken, alles Mögliche an den Wundern tun, die er auch getan hat. Und dann kommen sie zurück, berichten ihm davon. Und dann kommt in den Versen 25 bis 30 kommt erstmal der sogenannte Jubelruf Jesu und dann kommt ab Vers 28 der Heilandruf. Das ist dieser Ruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder neudeutsch, Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, da haben wir das mit dem Joch wieder, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da habe ich vor ein paar Wochen in Mühlacker zu gepredigt. Titel Ochsenglaube könnt ihr bei YouTube unter genau diesem Titel finden. Dann brauche ich jetzt nicht zu viel dazu sagen, was das alles bedeutet. Nur, da bietet Jesus ein leichtes Joch an. Und es stört uns schon wieder. Weil wir an dem Punkt eigentlich drauf aussehen, es muss doch anstrengend sein, für Jesus zu leben. Und an dem Punkt sagt Jesus, nee, mein Joch ist sanft, zumindest solange du dich nicht dagegen sträubst. Mein eigener alter Adam, der sträubt sich natürlich immer wieder dagegen. Also ganz grob, da hinten steht der Futtertrog und ich laufe aber immer kreuz und quer beim Pflügen und komme gewissermaßen eigentlich näher dran, aber wieder weiter weg und so weiter. Ich möchte dorthin, aber ich muss halt auf Jesu Art dahin. Aber sobald ich mich nicht dagegen sträube, ist das ein sanftes und leichtes Joch für mich. Und selbst das stört uns. Eben weil wir sagen, nein, es muss so sein, wie ich will, und eigentlich wäre viel besser, wenn ich direkt dahin laufen könnte. Genau, aber dazu halt quasi kleiner Werbeblock. Bei YouTube Ochsenglaube sollte man finden. Als nun Jerobeam und alles Volk am dritten Tage zu Rehabeam kam, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am dritten Tage, antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehabeam ließ außer Acht den Rat der Ältesten und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Hat mein Vater euer Joch schwer gemacht, so will ich es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte nun der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott bestimmt, damit der Herr sein Wort wahr machte, dass er durch Achia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, gesagt hatte. Als nun ganz Israel sah, dass der König nicht auf es hörte, antwortete das Volk dem König und sprach: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Jedermann von Israel auf zu seiner Hütte. So sorge nun du für dein Haus David. Und ganz Israel ging heim. Das ist übrigens auch nochmal bezeichnend, dass es am dritten Tage war. Da haben wir nämlich nochmal einen Blick auf Jesus. Am dritten Tag stand Jesus auf von den Toten. Und das war die Wasserscheide, dass tatsächlich an dem Punkt, zumindest prozentual, ein Großteil der Juden, ein Großteil des Volkes Israel, sich abgespalten hat von dem Weg, den Gott eigentlich für sein Volk hatte. Also, vorher war der Weg hin zum Messias. Mit der Tora, also den 5 Büchern Mose als Wegweiser, mit den Propheten als Weiser darauf hin, mit den Psalmen und Hiob und Sprüche und all den anderen Schriften, alles Hinweis auf den Messias hin. Und am dritten Tag der Auferstehung konnte Jesus wieder vor das Volk hinstehen und sagen: Und, wie ist es? Folgt ihr meinen Worten, die euch vielleicht zu hart sind? Oder kommt ihr mit mir? Und der Großteil des Volkes ist den anderen Weg gegangen. Der Großteil des Volkes ist in seine eigene Hütte gegangen und ist nicht beim Sohn Davids geblieben. Also das mag ich irgendwie so beim Alten Testament. Diese Bilder sind manchmal so vielschichtig und ich kratze jetzt auch nur an der Oberfläche. So, und wir sind in Vers 17. Also, und das ganze Volk Israel ging heim, sodass Rehabeam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Also, und Benjamin gehört noch dazu, aber genau. Das ist übrigens auch nochmal als Bild für Jesus, denn wie ist Jesus später bekannt gewesen? Was hing über dem Kreuz? Da hing eine Aufschrift, die hat Pilatus geschrieben. Habt ihr das spontan im Kopf? Das ist gemein, frage ich sowas am späten Donnerstagabend. Pilatus hat hingeschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Übrigens, wenn man das auf Hebräisch liest, sind die Anfangsbuchstaben Jod, He, Waf, He, das sind die Buchstaben, aus denen Gottes Name besteht, Jahwe, wahrscheinlich ausgesprochen. Und deswegen reagieren die Priester: Jetzt schreibt nicht, ich bin der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Und Pilatus: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Aber eben, Rehabeam ist auf einmal nur noch König der Juden. Aber er ist der Davidssohn, König der Juden. Interessanterweise kommen aus allen Stämmen Israels jetzt Leute nach Juda, weil sie merken, dann unter Jerobeam ist Götzendienst, nee, wir wollen lieber weg von unserem Erbteil, aber beim wahren Gott Israels sein. Aber auf alle Fälle jetzt plötzlich nur noch ein kleiner Rest, der König der Juden hat nur wenige Anhänger. Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram sandte, steinigten ihn die von Israel zu Tode. Also, zum einen, logisch, die haben gerade rebelliert. Und es ist ja von Gott so gewollt. Als Gericht über das Haus David. Adoniram heißt übersetzt, mein Herr ist erhaben. Und dann ist es auch noch mal ein Bild für uns. Wenn wir hingehen und diese rebellische Welt zu Gott zurückholen wollen, zurück zum Messias holen wollen, da haben wir keine rosigen Aussichten versprochen bekommen. Also, schon irgendwie, Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, das spricht er von seinem Kreuz, will ich alle zu mir ziehen. Das heißt, er zieht schon. Und trotzdem schlägt die Welt mit geballter Faust zurück. Und Jesus sagt selber in Johannes 14 und in auch Johannes 16, wir haben 15, 16, auf alle Fälle, in seinen Abschiedsreden in 14 bis 16 sagt er, dass die Welt nichts als Hass für uns hat. Sie haben ihn gehasst, also werden sie uns auch hassen. Warum machen wir das eigentlich dann? Ja, weil er es uns aufgetragen hat. Und weil es tatsächlich wenige gibt, die sich retten lassen. Wenn ein Haus brennt mit 100 Personen drin und ich die Chance habe reinzulaufen und Leute zu retten und 99 lehnen vielleicht sogar ab. Wie bescheuert muss man sein, aber ne, so bescheuert sind wir Menschen, aber einer lehnt nicht ab und das ist vielleicht sogar noch der vor der vorletzten Tür. Und ich schaff's, ihn rauszubringen, dann hat es sich gelohnt. Also nicht, dass ich sage, ja, die 99 anderen, die wollten ja nicht. Nein, 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 dieser eine ist es wert. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf seinen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Haus David bis auf diesen Tag. Jetzt kommt Kapitel 11. Und als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das Haus Juda und Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königtum an Rehabeam zurückbrechen. Also Rehabeam will hier mit menschlichen Mitteln kämpfen. Das versuchen wir ja manchmal auch, um die Leute zurückzuholen. Nehmen wir weltliche Mittel. Und auch wenn es tatsächlich mitunter schon völlig, also es ist sogar biblisch, wenn man jetzt, sag ich mal, bei den Liedern weltliche Melodien nimmt und einen geistlichen Text aufpackt. Haben wir in den Psalmen. Hat Luther auch so gemacht. Aber manchmal machen wir eine Methode draus und sagen, jetzt muss ich hier Mittel der Welt nehmen, um Leute zu holen. Aber es steht nicht Gottes Wort dahinter. Oder von dem Beispiel vorhin mit Jesu harten Worten, dass er eben sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken und das ganze Volk geht weg. Und Jesus läuft nicht hinterher. Weil er sagt, wenn ich jetzt hinterherlaufe, begebe ich mich auf deren Niveau, dann bin ich nicht mehr im Geist, dann bin ich im Fleisch. Und im Fleisch ist noch niemand gerettet worden. Ganz oft versuchen wir, dass wir Rehabeam mit unseren eigenen Mitteln, mit unserem eigenen Intellekt, mit unseren eigenen Gaben, versuchen wir, die Menschen zu Jesus zurückzuholen. Anstatt, dass wir sagen, ich verlasse mich darauf, wie Jesus es mir sagt. Und vielleicht muss tatsächlich das geschehen, was hier erstmal kommt. Das Volk des Herrn, das Wort des Herrn kam zu Schemaja, dem Mann Gottes. Sage Rehabeam, den Sohn Salomos, dem König von Juda und all denen, die von Israel, die in Juda und Benjamin wohnen, so spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder kämpfen. Ein jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn und kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. Manchmal sagt Gott, lass sie erstmal gehen. Und je nachdem, wie lieb man die Menschen hat, wie eng man mit ihnen ist, ist es sehr schwer. Und dann erstmal tatsächlich auf Gott zu vertrauen und sagen, ich lass sie gehen. Gleichzeitig aber, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden, einer von Gottes Namen ist, der Herr ist mein Hirte. Er ist der gute Hirte, der den Leuten nachgeht. Sich darauf berufen, du bist der gute Hirte, jetzt geh du denen nach. Wie gesagt, es sind dann ja tatsächlich Leute aus den anderen Stämmen gekommen. Nicht viele, aber ein paar. Aber es ist von Gott gewirkt worden. Es ist nicht durch Krieg gekommen. Später gab es noch Könige, die haben was zurückerobert, Hiskia und später auch Josia, aber das war anders. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht dran. Und für ganz später sagt Gott sogar durch Jeremia und auch Hesekiel voraus, dann kommen Israel und Juda wieder alle zusammen unter den Sohn Davids. Dauert bloß noch ein bisschen. Und so sind auch Trennungen, mitunter auch in der Gemeinde, mitunter vielleicht sogar von Gott wenigstens zugelassen, wenn nicht sogar gewollt. Auf einmal hat er mehrere Varianten, an Leute ranzukommen. Also vielleicht versagt ein Team. Also Israel hat ja großteils eigentlich versagt. Wobei, durch Elia und Elisa sind zwei ganz wichtige Leute aus den Heiden zum Glauben gekommen. Die Witwe in Zapat und Naaman. Das ist nicht in Juda passiert, wo der Tempel war, sondern in Israel. Und zum Beispiel, manchmal kommen Trennungen. Paulus und Barnabas haben erstmal wunderbar zusammengearbeitet und vor der zweiten Missionsreise haben sie sich zerstritten wie sonst was. Aber was der Teufel da zum Bösen gebrauchen wollte, das hat Gott auf einmal gebraucht, dass es zwei Missionsteams gab. Barnabas mit seinem Neffen Markus ist losgezogen. Von denen wissen wir zwar nicht viel, aber sie haben trotzdem was gewirkt. Und später ist Markus dann zum einen Paulus nützlich geworden und ist dann mit Petrus losgezogen und hat das Markus-Evangelium geschrieben. Und Paulus ist mit Silas losgezogen. Ne, erstmal mit Timotheus und dann mit Silas später und dann kamen die alle zusammen und hat halt gefühlt ganz Europa missioniert. Also Trennungen sind mitunter von Gott wenigstens zugelassen, dann nutzt sie. Rehabeam aber wohnte in Jerusalem und baute die Städte Juda zu Festungen aus, nämlich Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet Zur, Socho, Adulam, Gad, Maresha, Sif, Adorayim, Lachish, Aseka, Zora, Ayalon und Hebron. Ich könnte jetzt auf die Bedeutung der Namen eingehen, das wäre ein ganzer Abend für sich. Warum er gerade diese Städte ausgewählt hat. Ganz kurz, Hebron, Chevron, Chever ist der Freund. Freundschaft. Er hat die Freundschaft ausgebaut. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Klingt natürlich erstmal ein bisschen blöd. Aber andererseits, klar, also eine Freundschaft zeigt sich darin, dass ich die Worte des anderen für bare Münze nehme, dass ich mich an das halte, was der andere mir sagt. Und dann muss man von Jesus aus natürlich sehen, er ist der Meister. Und sagt, ich gebe euch Worte, aber wenn ihr die haltet, dann seid ihr nicht einfach meine Diener, dann seid ihr meine Freunde. Plötzlich ist man auf ein anderes Niveau gehoben dadurch. Also nur so viel, es könnte ganz viel zu den Worten da gesagt werden. Und wenn ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, da mal drauf zu gehen, es lohnt sich. Und er machte die Festungen stark und setzte Hauptleute über sie und legte Vorräte von Speise, Öl, Wein sowie Schilde und Spieße in alle Städte. Und er machte sie sehr stark. Und Juda und Benjamin waren ihm untertan. Also auch wenn er versagt hat, zumindest augenscheinlich, darin, dass er die 10 Stämme verloren hat, hat er sich trotzdem um das bisschen gekümmert, was er hatte. Das war auch manchmal bei uns so. Oh nein, jetzt ist mir die große Sache aber abhanden gekommen, jetzt lasse ich. Nee, keine Lust mehr. Es ist mir diese Berufschance abhanden gekommen. Nee, jetzt schmeiße ich ganz hin. Hätte ich jetzt zum Beispiel sagen können, als die Stelle nicht an mich gegangen ist hier. Ne? Dann hätte ich sagen können, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und dann, nee, bin hier, mach das, baue hier weiter. Diejenigen, die hierher kommen, die zuhören und für mich auch, baue ich weiter auf. Das Wort Gottes baut uns auf. Und gibt uns eben all diese Sachen, also dann Vorräte von Speise. Das Wort Gottes ist Speise. dass wir das einfach bei uns lagern. Und in den Hungerzeiten ruft der Heilige Geist das Richtige auf. Öl. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wein ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, aber in dem Fall vor allem für die Freude. Also sind Hungerszeiten plötzlich, also dass in Trauerzeiten eigentlich Freude sein kann. Ganz berühmtes Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Ist übrigens eine weltliche Melodie, ist tatsächlich ein Tanzlied gewesen. Und man kann dazu ja auch tanzen. Und zum Beispiel, als meine Oma gestorben war, war das Lied mit dran. Und wir haben es halt fünfstimmig rausgeschmettert in der Später im Grab haben wir geheult, weil es ja traurig war, aber trotzdem, wir wussten ja, wir sehen sie wieder. Also dort, als in dir ist Freude kam, fröhlich gesungen. Als mein Opa gestorben ist, wurde es am Grab gespielt. Wir haben es hinterher auch nochmal mit Posaunenbegleitung lautschallend fünfstimmig. Also, es passt. Schilde und Spieße. Schild. Epheser 6, die Waffenrüstung. Der Schild des Glaubens. Der Teufel will immer wieder mit seinen Angriffen bei mir ankommen. Na, ist das jetzt so? Oh, du siehst ja gar nicht, was da passiert. Du kannst ja gar nicht sehen, was Gott macht. Ist das jetzt überhaupt so? Oder er macht es andersrum. Guck mal, du merkst von diesem Problem doch noch immer was. Oder du hast vielleicht länger nichts bemerkt. Und jetzt merkst du auf einmal wieder was. Oh, das Problem kommt wieder. Und dann den Schild des Glaubens nehmen und die feurigen Pfeile auslöschen. Und sagen, nein. Gottes Wort sagt mir das und daran halte ich mich, daran glaube ich. Dafür sind diese Schilde wichtig. Das Wort Gottes wirkt den Glauben in uns, dass wir sagen können, nein. Und Spieße. Spieße sind anders als Schwerter. Spieße sind zum Weitschleudern. Also sind es unsere Gebete. Also in der Waffenrüstung haben wir zwei Waffen zum Angriff. Nämlich das Schwert des Glaubens. Und dann sagt er noch, und betet alle Zeit für alle Heiligen und auch für mich. Und dann beschreibt er wofür, das dürft ihr nochmal nachlesen. Alles fürs Evangelium. Also Spieße zum Weitschleudern. Unsere Gebete sind Langstreckenraketen. Und zwar wirklich Langstreckenraketen. Ich kann hier für jemanden auf der anderen Seite der Welt beten. Und Gott hört das. Und er wirkt dafür. Also das ist richtig. Und das ist, ob es ein Gotteskind ist oder noch nicht, ist beides möglich. Und ob da jetzt ein geistlicher Angriff ist und ich mit dem Spieß auf den Teufel quasi selber schmeiße, dafür ist das alles. Und dafür nutzen wir die Friedenszeiten. Solange wir nicht durch die Wüste gehen, dass wir das weiter ausbauen. Denn in Wüstenzeiten ist manchmal, dass das andere weggeht. Zumindest, wenn wir nicht aufpassen. Andererseits segnet uns Gott mitunter auch so sehr, dass in den Wüstenzeiten das andere noch mehr wächst, weil wir uns dann ja noch mehr auf ihn werfen. Die Priester aber und die Leviten von ganz Israel hielten sich zu ihm aus ihrem ganzen Gebiet. Das Interessante ist, die Priester haben schon bei der Aufteilung ihre Städte alle in Benjamin und Juda gehabt. Gott hat schon gewusst, was mal passieren wird. Die Leviten waren im ganzen anderen Gebiet von Israel verteilt. Die haben tatsächlich gesagt, wir wissen, was bei Gottes Haus los ist, da gehen wir hin. Es gab bestimmt ein paar, die sich gesagt haben, nee, ich bleib da bei Jerobeam, aber das große Ganze ist dahin. Auch nochmal als Bild für den Überrest Israels, der sich durch die Jahrtausende hindurch zu Jesus gehalten hat. Aus dem am Ende heraus das ganze Volk Israel wird. Also, Römerbrief spielt auf Sacharja an. Israel wird zu zwei Dritteln ausgerottet und dieses eine Drittel wird sich bekehren von einem kleinen Überrest her und dann ist ganz Israel gerettet. Denn Jerobeam hatte seine Söhne und seine Söhne hatten sie verstoßen, dass sie das Priesteramt vor dem Herrn nicht mehr ausüben konnten. Und er bestellte sich Priester für die Höhen und für die Feldgeister und für die Kälber, die er machen ließ. Also das haben wir alles in 1. Könige gehabt, kann man da nochmal nachlesen und bei der Bibelabende nachhören. Und die den Herrn, den Gott Israels von ganzem Herzen suchten, folgten den Leviten aus allen Stämmen Israels nach Jerusalem. dass sie opferten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Also, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, es sind tatsächlich aus allen Stämmen Leute gekommen, weil die gemerkt haben, also, das soweit dachte ich nochmal. Jerobeam hat gesehen, die Leute gehen zu den drei Pilgerfesten nach Jerusalem. Oh, oh, oh. Jetzt macht Rehabeam sie mir abspenstig. Dann hat er an seinen beiden Eckpunkten in Bethel, das war an der Südgrenze, und in Dan an der Nordgrenze zwei goldene Kälber aufstellen lassen. In Erinnerung an das goldene Kalb, als sie aus der Wüste gezogen sind. Das kann eine Anspielung sein auf den Apis-Stierkult in Ägypten. Es kann aber auch sein, dass sie auf die kanaanitischen Götter angespielt hat, weil der Gott El, der Hauptgott der Kanaaniter, auch als Stier dargestellt wurde und sein Sohn Baal wurde auch als Stier dargestellt. Das heißt, er hätte jetzt sagen können, okay, das ist jetzt beide Male El oder Baal. Da kann man ja auch nochmal auf Dreieinigkeitskenntnissen in den kanaanitischen Religionen gehen, wenn man jetzt wollte. Ich mache solche Fässer manchmal gerne auf, aber ihr braucht da nicht reingehen. Dass er halt dann mitunter gesagt hat, guck mal, wir nennen Gott El. Die Kanaaniter nennen ihn auch El. Und die haben jetzt gesagt, guck mal, El ist ein Stier, stellen wir doch die beiden Stiere hier auf. Ist doch wunderbar. Dann hat er die Tür geöffnet, dass die kanaanitische Religion wieder reinkommen konnte. Das tat sie erst richtig unter Ahab. Aber die Nachfolger Jerobeams haben es immer schlimmer getan als ihre Vorgänger. Bis es unter Ahab am schlimmsten wurde. Und dann haben sich halt Leute gesagt, nee, das geht nicht. Ganz viele Leute waren in Israel, die gesagt haben, ich kann das nicht mit ansehen. Und es gab aber zwei Gruppen. Es haben Leute gesagt, ich gehe jetzt von hier weg. Es ist mir egal, ob das mein Erbteil ist, das Gott eigentlich meiner Familie für ewige Zeiten versprochen hat. Lieber lasse ich mein Land im Stich und rette meine Seele und die Seelen meiner Familie. Wir gehen nach Juda, irgendwie kommen wir da unter uns zurecht. Und dann gab es die anderen, die dort geblieben sind. Einer davon ist Elia. Und dann jammert er ja später und sagt, ich bin der Einzige, ich bin als Einzige übrig geblieben. Und Gott sagt ihm, ich habe noch 7000 andere, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal, die ihn nicht geküsst haben. Also es gab noch Leute, die dort gewohnt haben. Und wenn man jetzt sich die Welt anguckt, oder sag ich jetzt mal halt die Kirche, die ja auch so ein total verkommener Haufen ist, nehme ich nochmal die Hanschen Gemeinschaft übrigens. Der Gründer der Hanschen Gemeinschaft hat gesagt, ich trete nicht aus der Landeskirche aus, ich mache nur mein eigenes Babel wieder auf. Also er hat gesehen, die Landeskirche war damals ein Babel. Schon damals. Also wenn wir die Landeskirche heute angucken, könnte man eigentlich noch mehr sagen, wo sie halt überall vom Wort Gottes abfallen. Und der Bruder Hahn hat aber gesagt, nein, ich mache nicht meine eigene Kirche auf, sonst mache ich nämlich mein eigenes Babel auf. Weil er wusste, in mir lebt immer noch die Sünde, die alles kaputt machen kann. Ich kann es so schön aufbauen. Und alles so schön fromm. Und dann kommen Leute, die Gott nicht kennen, in die nächsten Generationen und alles wird wieder kaputt. Und dann kommt wieder all der babylonische Kult hinein, der seit jeher in der Kirche sein Unwesen treibt. Die haben halt gesagt, diese 7000... andere, die dort geblieben sind, wir bleiben hier. Warum? Weil es wichtig ist, dass die anderen Leute um uns herum mitkriegen, dass es nicht die Götzen sind, die sie verehren, sondern dass es den wahren Gott gibt. Was ist jetzt die richtige Einstellung? Die Leute, die gesagt haben, wir lassen alles hinter uns, oder die Leute, die gesagt haben, wir bleiben da? Wenn jemand sich gesagt hat, eigentlich sollten wir hier weg, weil sonst meine Seele und die Seele meiner Familie in Gefahr sind. Wir sollten nach Juda. Aber ich weiß nicht, wir bleiben lieber hier. Und dann fällt die Familie ab. Dann müssen wir sagen, du hast falsch gehandelt. Und Und andersrum auch tatsächlich. Wenn jemand gesagt hat, eigentlich habe ich die Aufgabe, hier Zeuge zu sein, aber ich gehe, dann war das auch falsch. Und da ist es ganz wichtig mitzukriegen, was will Gott für mich an dieser Stelle? Und das kann ganz anders sein, was der andere hat. Als Ehepaar sollte man möglichst darauf achten, dass man dasselbe hört. Und wenn der eine das eine hört und der andere das andere, dann sagt man, wir bleiben jetzt so lange im Gebet, bis Gott dem anderen oder mir zeigt, was Sache ist. Weil das nämlich bei beiden Leuten wirklich Fleischeslust sein kann. Dass man sagt, nee, ich will lieber von hier weg, um mich nicht den Strapazen zu stellen. Oder zu sagen, nee, ich bleibe aber lieber hier, weil hier habe ich alles gut. Und dann den anderen jeweils nicht verurteilen dafür. Dass man nicht, also jetzt wirklich Beispiel Landeskirche, dass man nicht sagt, du trittst nicht aus der Kirche aus, du fällst ja vom Glauben ab. Und dem anderen nicht dann zu sagen, von der anderen Seite her, du trittst aus der Kirche aus, du willst kein Zeuge sein, was ist denn mit dir los? Sondern tatsächlich zu sagen, okay, wenn das für dich von Gott ist, muss ich das akzeptieren. Nicht nur respektieren, sondern akzeptieren. Wir sind gleich soweit. So machten sie das Königreich Juda mächtig und stärkten Rehabeam, den Sohn Salomos, für 3 Jahre. Denn 3 Jahre wandelten sie in dem Wege Davids und Salomos. An dem Punkt ist tatsächlich auch wieder, okay, ja, Rehabeam hat es auch nicht wirklich durchgehalten. Erweckung, die mitunter auch von außen herkommt. Wenn die nicht im Herzen angekommen ist, bringt es nichts. Da kann eine Gemeinde von außen her noch so wachsen, wenn es nicht von innen her wächst. 3 Jahre, also vielleicht 3 Jahre, vielleicht sind es auch 30 Jahre, aber dann geht alles den Bach runter. Und Rehabeam, Moment, ja genau, und Rehabeam nahm zur Frau Mahalat, die Tochter Jeremots, des Sohnes Davids, und der Abichail, der Sohn Eliabs, der Sohn des Isais. Die gebar ihm diese Söhne, Jeush, Shemaiah und Sacham. Nach ihr nahm er Maacha, die Tochter Abishaloms, zur Frau. Die gebar ihm Abia, Attai, Sisa und Shelomit. Aber Rehabeam hatte Maacha, die Tochter Abishaloms, lieber als alle seine Frauen und Nebenfrauen, denn er hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen und zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Wenn man jetzt sagt, das ist viel, muss man es mit Salomon vergleichen. An dem Punkt ist Rehabeam aber einfach wie ein König damals im Orient. Man hatte viele Frauen und hat sich eindeutig nicht dran gehalten, was Gott im Gesetz gesagt hat, der König soll bitte nur eine Frau haben. Oder er soll nicht viele Frauen haben. Vielleicht hat er tatsächlich aus irgendwelchen Gründen ein paar Frauen vorher. Weil er vielleicht später dazugekommen ist oder was auch immer. Oder weil es die sogenannte Levirats-Ehe gab, dass er halt die Frau seines Bruders noch hat geheiraten müssen. Aber nicht viele Frauen, wie die anderen Völker das gemacht haben. Aber hat Rehabeam genauso gemacht. Und daran merkt man ganz oft wieder, da wo wir den Weg der Welt gehen, tatsächlich interessanterweise ganz oft beim Verhältnis Mann und Frau, da geht es bergab. Oder da zeigt es sich vor allem, dass es bergab geht. Und Rehabeam setzte Abia, den Sohn der Maacha, als ersten unter seinen Brüdern, als Thronfolger ein. Denn er gedachte, ihn zum König zu machen. Und er handelte klug und verteilte alle seine Söhne in die Gebiete von Juda und Benjamin in alle feste Städte und gab ihnen Nahrung in Menge und verschaffte ihnen viele Frauen. Klug heißt in dem Fall nicht unbedingt weise und auch nicht in Gottes Furcht, aber es ist tatsächlich alle gut verteilt, dass er halt seine Leute überall hat, so macht es der Davidsohn auch. Der ultimative Davidsohn. Er verteilt uns überall. Und mitunter ruft er uns aus einer Gruppe raus und sagt, jetzt ist für dich was anderes dran, ich setze dich jetzt dorthin. Es ist dann wieder so eine Trennung, die Gott gewirkt hat, die Gott zugelassen hat. Also sei es, dass jemand wegzieht, sei es, dass jemand sagt, in dieser Gemeinde fühle ich mich eigentlich wohl, aber Gott schickt mich jetzt in die Gemeinde. Sowas kann alles passieren. Und das muss gar nicht aufgrund von Streit sein, kann tatsächlich sein, Gott setzt mich dorthin, weil er sagt, dort brauche ich dich jetzt. So, wir haben einiges mitbekommen, was der Davidsohn richtig gemacht hat und was er falsch gemacht hat. Und beim nächsten Mal kommt noch mehr zu Rehabam. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir bitten dich, dass wir deine harten Worte annehmen und auch deine leichten Worte. Wir bitten dich, dass wir nicht den Leuten nach dem Mund reden, sondern dir nach dem Herzen. Und dass du uns zeigst, was du mit uns vorhast und wie du uns gebrauchen willst. Schenk du uns ein freudiges und gläubiges Herz und lass du uns dort sein, wo du uns haben willst, damit wir deinen Namen verkünden.